Design spielt gerade im Bau eine enorm große Rolle für die meisten, egal ob es um Einfamilienhaus, ob es um Firmengebäude geht. Und auch bei euch hier im wunderschönen Showroom ist ja sehr viel Designlastiges. Wie hat das die Firma geprägt, dieser Fokus auf Design?
Das hat sich, glaube ich, aufgebaut, ein bisschen in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Eben natürlich im Wohnbereich, wo wir großteils tätig sind, oder im Gebäudebereich ist natürlich Architektur. Ja. Das Wort, das wir benutzen, aber natürlich Design ist auch nichts, steht dahinter. Und hat sich meiner Meinung nach stark aufgebaut seit den Mitte 90er Jahren, könnte man sagen. Das ist schon zeitlos.
Absolut. Was waren so die größten Einflüsse, die man gesehen hat?
Die größten Einflüsse waren, glaube ich, wie so oft ist es ja profan, glaube ich, dass einfach die Familie dahinter steht und das einfach wichtig ist. Ja. Also das sind schon Sachen, die aktiv getrieben werden müssen. Und die, glaube ich, gerade in den 90er Jahren nicht was war, was man vielleicht jetzt strategisch vorantreibt und sich ausdenkt. Und das ist auch oft so, egal ob es jetzt große Möbelmarken sind oder andere große Marken, ist das einfach von Leuten getrieben worden. Und nachher hat er gesagt, das ist unsere DNA, das ist unsere Strategie. Und ich würde mal sagen, 80% der Firmen ist es so gewesen. Ja. Bei Startups vielleicht ein bisschen anders, wo man vorher tatsächlich manchmal die Strategie schreibt und versucht umzusetzen. Bei Firmen, die Historie haben, stelle ich mir fest, dass die Geschichte nachgeschrieben wird. Was ja okay ist, wenn es funktioniert.
Vollkommen, weil man hat ja schon die Bestätigung, dass es funktioniert hat.
Und das ist auch sehr authentisch, wenn es da ist.
Absolut. Bevor wir da in die Geschichte von eurem Unternehmen eingehen, darf ich Sie bitten, sich ganz kurz selber vorzustellen, wie war Ihr Werdegang bis zum heutigen Tag?
Gerne. Wie gesagt, gegründet ist die Firma Josko 1960. Wenn ich kurz eingehe, ist das ganz normale Bau- und Möbeltischlerei. Damals war das üblich, das heißt, die Tischlerei hat alles gemacht. Wir haben sogar Särge gemacht, damals. Auch das war üblich. Ja. Und damals unter dem Namen Scheuringer. Und erst eigentlich schon sehr früh, nämlich 10 Jahre später, 1970, hat sich mein Vater entschieden, sich eigentlich auf Fenster und Türen zu spezialisieren, was nicht üblich war. Ja. Und damit ist eigentlich das Wachstum losgegangen und hat dann auch gesagt, Scheuringer, das ist nicht so ideal, ich mache Abkürzung, ich mache einen Markennamen. Und zwar Josko, und das heißt nichts anderes wie Johann Scheuringer Kopfing. Auch das so profan wie oft, ja. So wie Adidas und 1000 andere Firmen. Aber klingt gut, ist kurz, ist einzigartig. Das heißt, er hat vieles einfach intuitiv richtig gemacht. Mhm. Und er hat sich auf den Verkauf spezialisiert, auf den Vertrieb, auf die Vermarktung. Ich sage immer, Vermarktung ist ein schöneres Wort, man wie Marketing. Und hat das intuitiv gemacht und hat sich nicht nur auf Maschinen konzentriert, wie es halt viele damals gemacht haben, sondern eigentlich auf das, was er gerne gemacht hat, nämlich verkaufen. Und das war in den 70er Jahren nicht selbstverständlich.
Absolut.
Bis heute nicht selbstverständlich unter Handwerk, dann sind wir uns ähnlich.
Ich wollte gerade sagen, es ist jetzt eher wieder das Thema, dass sich sehr viele halt auf die neueste Technologie, die neueste CAD-Maschinen fokussieren.
Ja, das auch da, ja.
Aber der Kunde stört ja zum Teil.
Kein idealer Ansatz.
Genau.
Und das ist, glaube ich, etwas, was tief verankert bei uns ist, ist dieser Vertriebsansatz. Verkaufen zu wollen, vertreiben zu wollen, seinen eigenen Weg zu gehen mit Produkten, die eigenständig sind und nicht nur Maschinen und Gebäude sammeln, sage ich jetzt mal heute. Okay. Und das ist tief verankert in uns, glaube ich, und auch Teil des Erfolges. Ja.
Wie haben Sie dann die Rolle übernommen im Unternehmen?
Also ich bin eingestiegen dann, ich bin ja das jüngste von 4 Kindern, der Nachzügler sozusagen. Ich bin auch 4 Jahre jünger als meine jüngste Schwester und bin erst 1995 eingestiegen. Also meine älteren Geschwister, Christa und der Herwig, sind wesentlich früher eingestiegen. Die Christa schon 1980 mit diesem Standort. Da war sie, glaube ich, 20 Jahre, also super jung. Auch das war meiner Meinung nach von meiner Schwester und von meinem Vater visionär, dass sie sehr früh begonnen haben zu sagen, hey, Fenster gibt es aber nicht nur aus Holz, die gibt es jetzt auch aus Kunststoff. Und das war in den 80er, Anfang 80er nicht selbstverständlich. Mhm. Ja. Und haben mit diesem Standort hier das gegründet, als Tischlermeister eigentlich nicht üblich. Ja. Und haben das weg von Kopfing, 50 Kilometer weg von Kopfing hier gegründet, aber damals unter eigenen Firma, die hat Ecotherm geheißen. Es gibt Leute, die können sich noch erinnern. Ist aber dann 2000, also 20 Jahre später, dann fusioniert worden. mit und in der Familie. Und wir haben uns dann entschieden, dass es nur eine Marke geben wird, nämlich Josco. Das war super gescheit. Es hat genug Menschen gegeben, die gesagt haben, das ist ein Fehler. Aber das war eine der besten Entscheidungen, eine wegzugeben und die bekanntere und die bessere, den besseren Namen zu behalten. Und waren dann eigentlich ab 2000 der erste europäische, wirklich die erste europäische Firma, die gleichwertig Holz, Holz, Alu oder Kunststoff und Kunststofffenster gemacht hat. Und das ist ein Trend, der wird sich europaweit durchsetzen. Den haben wir gestartet, ja, tatsächlich, damals. Und wir haben immer sehr schöne Daten. Also wir 1960 die Gründung, 1980 die Gründung vom Kunststoffstandort aus der Firma, 2000 Fusionen in der Familie. Also es ist das Lustige, wir haben ganz, ganz nette, ganz einfache Sachen zu merken, sozusagen.
Und Ihr Einstieg?
Verständlich?
Jetzt absolut, absolut. Ihr Einstieg war dann?
Mein Einstieg war eben 15 Jahre später, zum Beispiel wie meine Schwester, 1995. Und ich war nicht vorgesehen für das, sozusagen. Okay. Ich habe auch nicht geglaubt, dass ich das jemals mache, dass ich da einsteigen werde. Und ich war immer schon sehr Design- und Architektur interessiert und habe ein bisschen eine Mischung aus Kommunikationsdesign und Industriedesign studiert in der Schweiz. Also da war der Weg schon ganz anderer. Mhm. Und ja, und jetzt bin ich witzigerweise überblieben. Von allen Vieren.
Ich wollte gerade sagen, überblieben ist...
Überblieben im positiven
Sinne. Im positiven Sinne, weil ihr seid
so ist das Leben.
Ein Riesenunternehmen, das einer der größten Arbeitgeber in der Region natürlich ist, dementsprechend sehr wichtig. Und Sie haben gerade gesagt, ihr seid jemand, die sehr schnell oder sehr früh im Unternehmen schon auf moderne oder andere Wertstoffe Wert gelegt haben. Wie ist das in der Branche? Weil für mich ist es eigentlich etwas, wo ich sage, jeder andere müsste doch auch auf den Zug schlagen, aufgesprungen sein.
Es sind auch viele aufgesprungen, okay, in Österreich. Also der Marktführer ist zum Beispiel aufgesprungen, sehr, sehr bald drauf. Und alle Größeren sind aufgesprungen. In Deutschland, aus dem Süden heraus, passiert es auch gerade. Mhm. Im Rest von Europa teilweise, ja. Aber grundsätzlich ist ja diese Branche sehr werkstoffgetrieben gewesen immer. Und das kommt aus der Berufswahl. Ne? Die Tischler haben Holzfenster gemacht seit Jahrhunderten. Ja. Dann sind Stahlfenster gekommen oder Aluminiumfenster, was jetzt eigentlich ist. Die sind wieder von den Schlossereien gemacht worden, also andere Berufszweig. Und dann sind die Kunststofffenster gekommen, die sind wieder von den Schlossereien gemacht worden, witzigerweise. Und die waren alle spinnefeind. Aus der Berufswahl heraus, ne, sozusagen. Und das sind sie jetzt teilweise immer noch.
Okay.
Ja, aber immer mehr Fensterfirmen, also die größeren vor allem, haben sie entschieden, das wegzuschieben. Und sich tatsächlich um das Thema Fenster zu kümmern und nicht um den Werkstoff dahinter. Das ist zweitrangig. Es ist mir auch egal, ob das Aluminiumauto ist oder keine Ahnung. Ja. Und da waren wir sicher federführend. Das haben wir erst nachher so richtig gemerkt, welche Rolle wir da gespürt haben. Also da ist es auch so, weil sich die Chance ergeben hat durch die Fusion. Und weil wir gesagt haben, wir haben im Vertrieb sehr stark zusammengearbeitet, wir haben dieselben Vertriebspartner gehabt, wir haben dieselben Ausstellungen gehabt. Dieselben Diskussionen, die alle haben, wer kriegt wie viel Quadratmeter in der Ausstellung, wo, wer kriegt das größere Logo. Also diese typischen Diskussionen, ja, bei Mehrmarkenstrategien. Ja. Und gesagt, das geht so nicht weiter, das wird nichts. Und das war richtig. Und haben dann eigentlich gesagt, in dem Fall waren es ich und mein Bruder für Josco, weil mein Vater war schon in Pension damals. Und die Christi und ihr Mann für Ecotherm und haben sozusagen eine Familienfusion gemacht 2000. Mhm. Seitdem weiß ich, dass Fusionen nicht einfach sind, nicht immer unter der Familie. Gott behüte unter Konkurrenten und der Echten. Aber es ist unterm Strich, war das eine riesen Erfolgsgeschichte.
Gibt es einen Werkstoff, der momentan gerade in Österreich präferiert wird von den Kunden? Ist das Holzfenster nach wie vor Nummer 1?
Nein, bei weitem nicht. Nummer 1 ist Kunststoff.
Okay.
Und das europaweit. Mhm. Weltweit ist es sogar Aluminium. Und das kommt auch von den vielen südlichen Ländern, ich sage jetzt noch Indien und USA, wo einfach sehr schlichte, einfache Aluminiumrahmen, vielleicht kennt man das aus dem Urlaub,
ja,
so ganz schlichte, kleine Aluminiumrahmen gemacht werden. Aber in Europa ist es Kunststoff. Mhm. Die Menge ist dort einfach wesentlich mehr als Holz. Ist eine Preissache. Mhm. Kunststoff ist einfach wesentlich günstiger. Hat sich durchgesetzt und auch einfacher zu bearbeiten, zu verarbeiten, einfacher zu montieren, ist nicht so, Holz ist halt viel empfindlicher.
Ja.
auf der Baustelle gegen Feuchtigkeit, gegen Beschädigung, auch wesentlich schwieriger zu fertigen als Kunststofffenster. Und das Einfache hat sich durchgesetzt, das Günstiger, wie so oft. Zumindest in der Menge.
Ja. Aber bei euch, ich meine, wir haben es im Hintergrund natürlich auch ein Holzfenster, bei euch ist trotzdem Holz als Werkstoff immer noch präsent.
Absolut, ja. Und bei uns ist eigentlich, wenn wir von Kunststofffenstern und von Holzfenstern reden, dann heißt das bei uns eigentlich immer Holz-Aluminium-Fenster und Kunststoff-Aluminium-Fenster. Also wir machen überhaupt keine reinen Holzfenster mehr. Seit einem Jahr. Und wir haben sehr wenige reine Kunststofffenster. Mhm. Bei den Kunststofffenstern ist es so, dass wir sowieso nichts halten davon. Weil schauen Sie dann mal ein Kunststofffenster, reines Kunststofffenster nach 10 Jahren aus. Und ob Sie es dann wollen, ist eine andere Frage.
Ja.
Aluminium ändert das Ganze natürlich, weil es der beste Werkstoff ist für außen. Und es will auch heutzutage keiner mehr Holzfenster streichen. Also das Thema hat sie gegessen. Oder fast keiner mehr, sagen wir mal so. Das heißt, wir haben eigentlich fast zu 95% immer eine Aluschale außen bei Fenstern. Und da sind wir wieder bei etwas, was wir erfunden haben, dass man nämlich Kunststoff-Alufenster und Holz-Alufenster in einem Haus mischt. Auch das haben wir erfunden.
Okay.
Und das geht nur dann, wenn man nämlich außen eine Aluminiumschale, also die ident ist.
Mhm.
Und das ist toll, weil man dann eigentlich keine schlechten Kompromisse mehr machen muss.
Mhm.
Weil jetzt früher hat man sagen, oder früher, was heißt früher, bei vielen Firmen muss man jetzt sagen, jetzt kann ich mir entscheiden zwischen Kunststoff-Aluminiumfenster, die sind günstiger, oder Kunststofffenster, oder Holz-Aluminiumfenster, die sind teurer, wesentlich teurer, würde mir aber vielleicht besser gefallen.
Mhm.
Ja, super, was mache ich jetzt noch? Ne? Das oder das, beides ist nicht perfekt. Und jetzt sagen wir, misch das Ding. Du machst, weiß ich nicht, im Wohnbereich die schönsten Fenster aus Eiche mit Aluminium und machst in anderen Räumen, zum Beispiel oft wieder mit ganzen ersten Stock Kunststoff genommen, oder in Nassräumen, im Schlafzimmer, und hast gespart und trotzdem dort, was da wichtig ist, hast du das Beste genommen. Und auch das war für uns ein sehr wichtiger Faktor.
Ja, damit sind wir wieder dort, dass der Kunde wirklich die Wahlmöglichkeit komplett, genau, so wie er es möchte.
Wähle, mach keine schlechten Kompromisse, nimm dir beides.
Super.
Nicht nur das, was möglich ist. Und das ist eine unserer Grundstrategien, das zu mischen. Und das kann man heute halt nur machen, wenn man, und jetzt komme ich ein bisschen in die Branche rein, das kann man nur machen, wenn man das Zeug selber entwickelt und das selber produziert. Und die Branche tickt da eigentlich nicht so, und das weiß, glaube ich, eigentlich kaum jemand in Wahrheit, weil das wissen die wenigsten Leute, wenn sie bei uns beginnen, dass sie die Branche eigentlich großteils Assembling-Branche ist. Das heißt, da wird von großen Zulieferfirmen werden die Rahmen eingekauft, also fertige Kunststoffrahmen, fertige Aluminiumschalen, fertige Aluminiumfenster und werden eigentlich nur mehr zusammenassembelt. Und diese Firmen, wo man das kaufen kann, die nennt man Systemgeber. Und das ist zum Beispiel eine Firma Schüco, falls das schon mal gehört. Schüco, sagt ja, ist ein Riesenunternehmen.
Ja.
Aber das ist ja keine Fensterfirma wie wir sozusagen, die einfach Fenster verkaufen, sondern die verkaufen nur die Technologie in den Rahmen dazu. Zum Beispiel ein Metallbauer, sagt ihr mal sowas? Und der baut sie erst zusammen. Das ist dann ein Fenster wie wir. Und das wissen die meisten Leute, dass das zu 90% so funktioniert. Oder es gibt riesen Kunststoffunternehmen, Weka zum Beispiel, Rehau, okay, also vielleicht das Wort Rehau. Bei denen kauft man einfach fertige Kunststoffprofile. Und die kann man dann in einem kleinen Unternehmen zusammenschweißen und verkaufen. Und so arbeitet die Branche. Das heißt, und dann gibt es ja in Deutschland 3600 Fensterfirmen, was man nie glaubt. Von sehr klein bis größer.
Okay. Na, ich wäre immer davon ausgegangen, weil auch die meisten natürlich sich so vermarkten, dass sie sagen, wir machen ja alles selber aus unserer Hand.
Das klingt auch gut. Das klingt auch gut. In Wahrheit ist es eine Handvoll Firmen in Europa, die das machen. Die tatsächlich das Geld und auch den Mut, glaube ich, und auch den Willen in der Hand nehmen, sich das anzutun, uns selbst zu entwickeln, eigene Systeme zu entwickeln. Und wir reden da wirklich von 2 in Österreich, sage ich mal, 2,5 in Österreich vielleicht. Ja. Deutschland ist eh schon schwierig. Einer in Südtirol. Also wir reden vielleicht von 5 Firmen europaweit, die das im größeren Stil selber machen.
Das
ist, glaube ich, nicht bekannt.
Nein, überhaupt nicht.
Das heißt, wir sind auch unser eigener Systemgeber. Also alles, was wir machen, ist unser System, unser eigenes, das wir auch selber dann machen. Und das nicht nur bei Fenstern, sondern auch bei Haustüren und bei Schiebetüren und bei Innentüren. Also wirklich.
Das heißt, ihr habt das wirklich über die komplette Produktkategorie drüber gezogen.
Ja, was wirklich nicht mal, gar nicht so simpel ist und so leicht, bis zum Sonnenschutz. Mhm. Und deswegen können wir anders sein als die anderen. Das ist die Wahrheit. Wir können einfach innovativer sein. Wir können Themen wie jetzt zum Beispiel waren die ersten, die ein bündiges Holz-Alu-Fenster auf den Markt gebracht haben, 10 Jahre vor den anderen, oder das war in dem Fall fast 10 Jahre vor den anderen machen. Ja, sonst musst du ja warten auf irgendeinen Konzern, ja, der irgendwann beschließt, das zu machen. Ne? Das, glaube ich, ist nicht so bekannt in der Bevölkerung.
Das ist überhaupt nicht so bekannt. Da würde ich gerne mal einhaken, wann war denn diese Entscheidung für euch getroffen, dass ihr wirklich selbst euren eigenen Weg gehen wollt?
Auch das war graduell, ganz ehrlich gesagt. Dass das war so eine. Also bei Holz-Alu ist es schon sehr früh passiert, da war es in den 90er Jahren. Bei Kunststoff-Alu dann ebenfalls schon Mitte 90. Bei Kunststoff ist es noch schwierig, weil diese Werkzeuge so teuer sind, die man braucht. Es sind Millionen Investitionen in ein System.
Ja.
Man braucht aber mehrere. Das hat große finanzielle Auswirkungen. Bei Holz-Alu ebenfalls. Also in den 90er Jahren ist es so ein bisschen passiert, aber ist dann immer mehr refined worden, also immer klarer geworden. Und wir haben dann angefangen, nicht nur die Schiebetüren dazu zu machen, ja, was die wenigsten tun. Mhm. Also es gibt durchaus Firmen, die machen ein, zwei eigene Fenstersysteme und das war's dann. Den Rest kaufen sie zu, Schiebetüren sowieso, Haustüren meistens auch. Also, aber in dieser Vollständigkeit gibt es ganz, ganz wenige über das Programm hinaus. Und das ist dann so weit gegangen, dass man mit unserem neuesten Fenster war, das ist Aluminiumfenster 2019, alles selbst gemacht haben. Weil es ist so schlank und so anders, dass es nichts einmal gibt.
Okay.
Also auch die Zusatzteile dazu, selbst den Griff dazu. Also da haben wir wirklich alles machen müssen. Geht, Beschläge und so hat es schon noch gegeben, weil Beschläge selber entwickeln.
Das ich glaube, das ist heftig. Ein anderes Thema dann.
Das ist ein bisschen heftig. Aber da sind wir wirklich bis an den Arsch gegangen. Ne? Plus Schiebetür, plus Drehtür, plus Fliegengitter, alles drum und dran.
Ich glaube, das ist ja auch etwas, wo ihr führend seid, dass ihr eure Fenster integriert macht mit eben allen Zusatzthemen, genau, die ich haben kann.
Auch für uns ganz wichtig, dass wir denken in Häusern. Das Haus muss funktionieren und darüber. Bei uns natürlich großteils vom Einfamilien-, Zweifamilienhaus. Also wir denken jetzt nicht in Hotels unbedingt oder in. Wir denken immer zuerst ans private Wohnen. Mhm. Dafür muss es als Haus funktionieren und da muss es eine Nebeneingangstür dazu geben und eine Haustür, die dazu passt und einen Sonnenschutz, der dazu passt und eine Innentür, die dazu passt. Und das ist in dieser, glaube ich, Tiefe ziemlich einzigartig, glaube ich.
Absolut, definitiv. Wie wird dann bei euch dieser Fortschritt intern gelebt? Wie habt ihr eigene Innovationsabteilungen? Kommt es aus Mitarbeitern, die Vorschläge bringen zur Weiterentwicklung? Wie arbeitet ihr?
Wir haben eine Entwicklungsabteilung. Mhm. Dann haben wir ein Produktmanagement, das dahinter steht natürlich. Die Vorschläge kommen aus einer Mischung intern von Verkäufern natürlich auch. Ich glaube, wir sind nicht unbedingt eine Firma, die immer das nachmacht, was so die Branche macht. Also wir schauen schon, dass wir unseren eigenen Weg gehen. Mhm. Aber natürlich machen wir auch Sachen, die gut funktionieren in der Branche. Wer macht das nicht? Aber es ist immer die Frage, wie man es neu zusammenwürfelt. Mhm. Innovation ist zu 90% das neu zusammenzuwürfeln. Ja. Aber sonst ist es eine Mischung aus verschiedenen Quellen, wo wir das herbringen.
Was sind so die Lebenszyklen von Modellserien bei euch? Weil wir reden ja hier nicht wie bei einem Consumer Electronics Produkt von 1-2 Jahren, sondern da reden wir wahrscheinlich von 10, 15 Jahren.
Sehr lange. Oder jetzt wird vermutlich einer der längsten überhaupt,
okay,
es so gibt. Jetzt einmal die Düsenjäger einmal rausgenommen, weil die haben noch längere Flugzeugträger. Aber wir reden hier schon von 20 Jahren circa. Also das letzte, das wir eines unserer wichtigsten Systeme, das uns eigentlich zum Marktführer bei Holz-Alu gemacht hat, das hat Diamant geheißen. Mhm. Das haben wir letztes Jahr gekillt. Das hat 20 Jahre, 25 Jahre, ja, das System. Und jetzt reden wir 15 bis 20 Jahre auf jeden Fall.
Wahnsinn.
Circa.
Das heißt, ihr habt natürlich auch das Thema, jetzt wenn die Serie ausläuft, ihr werdet ja trotzdem noch Ersatzteile,
genau,
zur Verfügung gehalten. Genau. Und
also wir sind ja das Gegenteil von einer schnelllebigen Branche, würde man sagen, was auch gut ist. Ja. Häuser sollten ja schon einmal ein bisschen länger stehen. Und ich glaube, jeder, wenn man jetzt herumgeht und so die Leute fragt, ja, wie lange sollten so ein Fenster halten oder ein Dach oder ein Haus, und dann reden wir halt von 20, 30 und mehr Jahren.
Ja.
Und das ist natürlich jetzt verglichen zu Elektronikbauteilen ein Wahnsinn oder Handys und solchen schnelllebigen Konsumgütern, aber eine riesen Herausforderung.
Ja.
Weil die Leute tatsächlich dann davon ausgehen, dass das auch hält. Und wenn man sich jetzt anschaut, dass so ein Fenster oder Terrassentür am Tag zigmal aufgemacht wird, manche, aber Wartung eigentlich ein Fremdwort ist für viele. Und wir reden hier von Riesengewichten, auch mittlerweile bei den drei.
Auf das wollte ich nämlich gerade eingehen.
Hunderten Kilo mitunter.
Die meisten glauben ja, so ein Fenster wiegt ja nichts.
Genau, die sind richtig schwer. Und dann davon auszugehen, dass das jetzt 20 Jahre einfach nur hält, ohne irgendwas zu machen, ist eigentlich eine sehr schwierige Erwartung.
Ja.
Mit dem kämpfen wir, weil wir leider als Branche nicht geschafft haben oder verabsäumt haben, wie zum Beispiel jetzt Autos oder ich sage mal Heizkessel, einen Wartungszyklus zu kreieren, der eigentlich wichtig wäre oder sehr wichtig wäre.
Mhm.
Sowieso einer der großen Probleme in der Bauwirtschaft, meiner Meinung nach, ist einfach, außer manche, wie eben die Heizkessel, wo es gesetzliche Vorschriften gibt, einfach aus der Brandgefahr. Aber wir haben es nicht geschafft haben, gute Standards zu machen, muss man sagen. Andere Branchen haben es geschafft. Und nicht nur ein Geschäft daraus gemacht, sondern auch, wer es auch Sinn macht.
Ja.
Wer es auch Sinn macht.
Ja. Aber ich glaube, das bedarf einfach auch des Zusammenarbeiten an der Branche. Und ich weiß nicht, wie eure Branche miteinander kann, ob man da sich nicht gegenseitig jeden Kunden neidig ist.
Ja, es ist eine brutale Branche grundsätzlich. Weil halt der Wettbewerb sehr, sehr heftig ist und weil es auch Überkapazitäten gibt, schon sehr, sehr lange.
Mhm.
Aber wir haben eine super Plattform gegründet, vor über 10 Jahren, wo wir schon miteinander reden und uns zusammensetzen über wesentliche wichtige Sachen wie Normung, wie schaut die Übergänge von den Gewerken aus. Also wir haben da schon zugelernt und haben da jetzt schon eine gute Basis, miteinander zu reden, abseits des Verkaufswahns jetzt natürlich. Ja. Aber das ist auch sehr wichtig, weil es einfach sehr wichtig ist, dass es Standards gibt. Man sagt, okay, was ist Standard? Was ist zu viel? Was ist zu wenig? Wir müssen auch dementsprechend stärker auftreten, oft vor Lieferanten gegenüber. Zum Beispiel der Glasindustrie, die unglaublich mächtig ist, ja, die auch immer mehr monopolisiert wird und immer mächtiger wird.
Mhm.
Wo man einfach gemeinsam auftreten muss und sagen, hey, so geht es vielleicht auch nicht. Oder lass uns mal darüber reden, was es heißt. Ja.
Spannend. Jetzt mit all dem, auch mit dem Hintergrund, dass Sie in einem Familienunternehmen tätig sind, in der zweiten Generation. Was war für Sie ganz persönlich so der größte Wandel in den letzten, sagen wir mal, 10 Jahren in der Branche oder im eigenen Unternehmen, wo Sie sagen, das war notwendig, das war wichtig?
Wandel war einiger da, wobei der größte Wandel war nicht freiwillig. Also das war wichtig, würde jetzt noch mal sagen, dieser Wandel war einfach die Unsicherheit der 20 Jahre, also nicht nur bei uns, sondern die ganze Bauwirtschaft, besonders, vielleicht mehr als noch andere Bereiche teilweise, Zinslandschaft etc. bla bla. Also die ganzen Verwerfungen, das war sicher mit Abstand der größte Wandel. Dem hätte sicher nicht unbedingt jemand gewünscht, weil er ist hier seit 5 Jahren. Aber jetzt gewünschter Wandel ist es, glaube ich, schon so, dass in der Branche selber hat es natürlich eine gewisse, doch auch Bereinigung gegeben, würde ich schon sagen, vor allem in Deutschland. Es hat sicher diesen Wandel, glaube ich, hin zu diesem, dass einfach große Unternehmen mehrere Werkstoffe haben, dass sie sich nicht mehr so werkstoffartig zeigen. Ansonsten ist das eine Branche, ja, einer der großen Wandel war sicher, der Sonnenschutz hat eine unglaubliche Bedeutung bekommen.
Mhm.
Aber das können wir noch reden, das ist ein sehr interessantes Thema, die Überhitzung.
Ich glaube, das ist ein Thema, das uns erst in den nächsten 10, 15 Jahren richtig betreffen wird. Das
bei der Bevölkerung, glaube ich, ganz langsam. Für uns schon seit 10 Jahren ein Riesenthema ist.
Okay.
Oder darüber hinaus. Also für uns ist es locker keine Neuigkeit, aber es ist unglaublich, wie schwierig manche Themen sich tun gegen diesen Heizkessel-Wahnsinn zu bestehen, sage ich jetzt mal, diese ganzen Wärmethemen, obwohl das meiner Meinung nach überhaupt nicht mehr unser Thema ist, aber man kann es ja machen daraus. Kühlung ist unser Thema. Kühlung, Sonnenschutz, Überhitzung. Jetzt merken es wieder ein paar Leute, aber dann wird es wieder vergessen. Und das ist sicher einer der größten Mangel. Das heißt, wenn ich vom Fenster rede, dann rede ich immer automatisch mit von Sonnenschutz dazu. Das wäre so, wenn ich sage, okay, Auto hat Scheinwerfer. Mhm. Ja. Das heißt, wir denken den Sonnenschutz sowieso mit, aber selbst das ist nicht selbstverständlich. Also in Deutschland zum Beispiel beschäftigt sich der Großteil ungern mit Sonnenschutz. Also die meisten Firmen in Deutschland sagen, das ist mal zu mühsam. Das sollen wir andere machen. Andere, war ursprünglich eine andere Branche.
Ja.
Und ich glaube, dass die österreichischen Fensterhersteller, die in vielerlei Hinsicht Vorreiter sind weltweit, meiner Meinung nach, als erste begriffen haben, weltweit, dass das dazugehört. Ja. Und auch eigene Sonnenschutzunternehmen gekauft oder gegründet haben.
Spannend. Ja. Ich meine, jeder von uns, wir haben letzte Woche gerade wieder über 35 Grad gehabt, bei uns hier in Oberösterreich. Ich glaube, jedem muss klar sein, das Thema geht nicht mehr weg. Das bleibt, das wird in den nächsten Jahren schlimmer.
Ja, und ich habe schon vor 10 Jahren gesagt, das Ende der Fahnensteine kann nicht die Klimaanlage sein. Aber leider sind wir jetzt dort, ne? Wenn man sich den Süden anschaut.
Ja.
Und jede Klimaanlage trägt nochmal dazu bei, dass es noch wärmer wird.
Ja.
Ja, gerade in Ballungsgebieten. Und wenn man sieht, man braucht nur durch die Türkei fahren und dann schaust, was auf dem Dach umsteht. Klimaanlage. Und wenn man sieht, was die Energie verbraucht, nämlich viermal so viel wie heizen, dann wissen wir eigentlich, wo das Problem liegt. Und das ist ja weltweit gesehen viel schlimmer, weil es gibt verdammt viele Gegenden, wo es zu heiß ist und weniger Gegenden, wo es zu kalt ist.
Ja.
Das ist die Wahrheit.
Ja.
Und das ist auch eine völlig zu kurz gegriffene Diskussion in Österreich mit dieser ganzen Heizgeschichte. Das wird uns einholen und das erholt uns auch schon ein. Und wenn man heute, kann ich nur einen Tipp geben, wenn Sie irgendein Haus machen, renovieren oder bauen oder irgendwas, machen Sie an alle vier Seiten einen Sonnenschutz. Und das sage ich nicht, weil ich Geschäft machen will, sondern weil es so ist.
Ja. Ja, vor allem ist es ein Thema, das über die nächsten Generationen uns betreffen wird. Das ist nichts, was in 15 Jahren plötzlich aufhören wird.
Genau, das ist auch ein Riesenthema, wenn man jetzt sagt, was ist bei den ganzen Altbauten in den Großstädten?
Ja.
Historische Bauten,
ja.
Sehr schwieriges Thema, Sonnenschutz. Ja. Manchmal gerade schwer umsetzbar, ohne jetzt riesige Eingriffe in die Fassaden.
Mhm. Also da kommt einiges auf uns als Gesellschaft zu, natürlich auf euch als Unternehmen.
Das ist schon auch da, würde ich sagen.
Ja.
Ja. Nur ist es noch nicht ganz begriffen worden, glaube ich.
Jetzt war der Heizungstausch gerade in der Politik natürlich das erste Thema, das wir uns alle gekümmert haben.
Aufgetrieben worden ist, ja.
Genau. Also vielleicht wird es in ein paar Jahren die Förderung für die Isolierung, für die Beschattung, schauen wir mal, wo es hingeht. Wenn wir ganz kurz nur auf Sie als Person eingehen, ich meine, ein Unternehmen zu führen wie Josco, natürlich, Sie haben ein Team dabei, das Sie unterstützt in den alltäglichen Themen. Hat es über die letzten 10, 15 Jahre irgendwas gegeben, wo Sie gesagt haben, das hat mich doch komplett überrascht, dass diese Aufgabe bei mir hängen bleibt? Oder war das etwas, wo Sie schon früh gesagt haben, wir haben die richtigen Leute, wir haben uns die guten Leute geholt, die Sie auch persönlich entlasten? Weil als Unternehmer ist man ja doch eigentlich 24/7 mit der Firma im Hintergrund.
Ich bin zwar 2000 Geschäftsführer geworden, bin aber eingestiegen im Marketing-, Produkt-, Designbereich. Und das war toll, weil also kein Mensch auskennt in der Firma. Das ist immer klasse, wenn man einsteigt, wo sich keiner auskennt. Und aber Sachen muss ja intuitiv gemacht werden. Weil da hat man immer Möglichkeiten. Ne?
Ja.
Und nicht jeder kann da sagen, es geht aber ganz anders. Gehen wir mal. Ja. Das heißt, war ein sehr guter Einstieg für mich. Damals war das nur möglich. Heutzutage wird das natürlich auf ganz anderem Niveau gespielt. Und so habe ich ja immer gesehen. Also eher in diesem Architektur-, Design-, Marketing-Bereich. Produktentwicklung ist dann dazugekommen. Aber auch logisch, weil es gehört dazu.
Ja.
Meiner Meinung nach, das ist untrennbar. Weil ich ein Verfechter des englischen Wortes Design bin und das heißt ja nicht, leider im Deutschen ist das so ein Behübschungswort, lass uns nur ein bisschen behübschen. Im Englischen ist es viel besser, nämlich wie ist seine Beschaffenheit.
Mhm.
Das meine ich mit Design, wie ist seine Beschaffenheit. Und dann ist Produktentwicklung natürlich per se dabei,
ja.
Keine Frage. Und das für mich ist natürlich überraschend in meinem Weg, in meinem 30-jährigen Weg, wie dann immer neue Bereiche dazugekommen, bis zum CEO, der dann Produktionsgeschäftsführer war oder jetzt Einkaufsgeschäftsführer, wie vielfältig das geworden ist. Und mittlerweile finde ich es aber super, weil alles dazugehört im Wort. Der Einkauf ist super wichtig, weil es mir ermöglicht, überhaupt Sachen zu machen oder nicht ermöglicht. Die Produktion dasselbe, also diese umfassende Sicht der Dinge, was man in einem kleinen Unternehmen zum Beispiel viel, viel schneller hat, war eines der Learnings für mich eigentlich. Mhm. Und dass diese Silos schwierig sind. Und je mehr man im Silo ist, desto leichter ist es, schlechte oder falsche Entscheidungen zu treffen. Vielleicht eines der Hauptprobleme heutzutage, dass diese Silo-Entscheidungen getroffen wird, weil alles so spezialisiert wird. Mhm. Selbst im Marketing gibt es nicht mehr nur Marketing, sondern das.
Ja.
Und man verliert halt irgendwie vielleicht das Gefühl fürs Ganze.
Ich glaube, das ist aber gerade in einem Familienunternehmen extrem wichtig, weil man will ja nicht nur einen Teil bevorteilen, sondern man möchte als gesamte Firma, als Marke vorankommen.
Genau, und vielleicht ist es doch einer der Stärken, dass Familienunternehmen das noch leichter schaffen, als halt Großkonzerne, wo diese Silos natürlich noch stärker verankert sind. Und dann gibt es auch noch interne Grabenkämpfe, da kennen wir alle, zwei Familienunternehmen auch. Aber so werden, glaube ich, teilweise Entscheidungen gemacht, wo sich irgendwie, wie ist denn das passiert? Oder? Die Wahrheit, wenn man nachdenkt drüber.
Wenn wir im Dezember diesen Jahres nochmal da sitzen, beim Kaffee, beim Glasl Sekt, was muss denn für Sie ganz persönlich in dem Jahr noch passiert sein, dass Sie sagen, es war ein gutes, erfolgreiches Jahr? Und jetzt ist ganz egal, ob das jetzt als Firma ist oder persönlich.
Mhm. Firmentechnisch ist es so, dass wir eigentlich auf einem guten Weg sind. Wir haben viel Arbeit. Das ist schon mal sehr gut.
Ja.
Es wäre aber schön, wenn wir mehr verdienen würden dabei, muss man ehrlich sagen. Und das ist natürlich wichtig, am Ende des Jahres zu sagen, hey, wir haben nicht nur viel Arbeit gehabt, wir haben aber was verdient dabei.
Ja.
Das wäre eigentlich schon der Sinn einer Firma. Wobei ich manchmal das Gefühl habe bei manchen Leuten, dass manche glauben, der Sinn einer Firma wäre nur, Leuten Arbeit zu geben. Das ist wichtig, aber nicht der einzige Sinn der Sache, muss man ehrlich sagen. Das wäre schon klasse, dass man sagt, hey, wir haben es nicht umsonst getan alle. Ja, sonst im Sinne von, nichts ist übergeblieben. Und das ist nicht mehr so leicht heutzutage.
Mhm.
Das wäre mir sehr wichtig. Privat sollte nichts passieren, was nicht schön ist. Dann bin ich sehr zufrieden. Also mit meiner jetzigen Situation. Aber das weiß man nie, natürlich. Und ja, das wäre eigentlich schon super, wenn man einfach mal eines Tages, Jahres sagen kann, wir haben es auch einfach verdient, etwas zu verdienen, sage ich es ganz ehrlich. Und das mit gutem Geschäft. Und das ist schon gut, weil ich glaube, nicht allen in der Branche, ist es nicht bei allen so, dass sie viel Arbeit haben, will ich mal so jetzt schätzen. Das haben wir uns auch verdient.
Ich glaube, das ist, wie Sie gesagt haben, es ist wichtig, als Unternehmen Geld zu verdienen, nur dann kann ich investieren in Innovation, neue Systeme, neue Mitarbeiter.
Das ist viel zu tun und man sieht die Veränderungen da draußen und es haben viele Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Das muss man alles finanzieren.
Ja.
Das ist halt so.
Ja. Ich sage vielen, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. War sehr interessant und vielen Dank für den Input.
Dankeschön.